Deutschlandfunk. Systemfragen.
Heute mit mir, Katrin Kühn. Und mit etwas, das ziemlich irritieren kann, oder sogar mehr, wenn ich euch nämlich jetzt plötzlich duze oder sie sieze, obwohl das sonst nie so war. Der Anlass: bei uns aus dem Team gibt es seit März eine neue Sendung. Der Rest ist Geschichte, heißt sie. Ein Geschichtspodcast, der freitagabends auch im Deutschlandfunk läuft und der bei aktuellen Themen zurück in die Geschichte schaut. Und manchmal wird da geduzt. Die Reaktionen: es gibt Hörerinnen und Hörer, die schreiben uns jetzt und sagen, sie wollen nicht geduzt werden. Ein Zitat zum Beispiel aus so einer Mail: das vermittelt mir den Eindruck, deklassiert zu werden. Oder ein anderes: ist das der neue Stil, Kinderstube am Abend? Oder auch: ich möchte nur von Menschen geduzt werden, mit denen ich näher bekannt bin. Was hat es auf sich mit dem Duzen und Siezen? Darüber haben wir dann nicht nur diskutiert, sondern wollten auch wissen, warum ist das so wichtig? Und vor allem aber, gibt es das nur hier in Deutschland, eine solche Entwicklung, dass mehr geduzt wird und darüber dann auch viel diskutiert? Das ist das Thema jetzt heute in den Systemfragen. Und dazu gibt es gleich erste Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt zu Österreich und der Schweiz und auch ein Blick nach Japan oder ins Englische. Erst aber einige Grundlagen. Zuerst: Horst Simon sagt das jetzt, Linguistikprofessor an der Freien Universität Berlin, dass Sprache nicht nur etwas ist, worüber wir Informationen austauschen.
Aber das ist nur ein kleiner Aspekt. Viel wichtiger ist in gewisser Hinsicht, dass wir mit Sprache unsere Sozialwesen organisieren, unseren Austausch mit anderen Menschen insgesamt und unsere Beziehung zu anderen Menschen über Sprache kodiert wird. Und dazu kommt dann auch die individuelle Verfasstheit der Menschen, die durch Sprache ausgedrückt wird, also die Individualität. Und wenn sich was verändert in der Sprache, dann führt es immer dazu, dass Leute in ihre Identität angegriffen werden und auch in ihrer Art, wie sie mit der Welt und mit den anderen Leuten interagieren. Entsprechend reagieren in diesem Aspekt bei sprachlichen Sachen die Leute immer besonders aufmerksam und manchmal, je nachdem, welche Verfasstheit die haben, auch ablehnend.
Wir organisieren über Sprache also auch unser Sozialwesen, unseren Austausch mit anderen Menschen. Später noch mehr von Horst Simon im Interview. Erst aber: warum duzen oder siezen wir uns? Wo liegen da die Wurzeln? Und wie und warum verändert sich das gerade? Linguistik, das ist bei uns im Team das Themenfeld von Mirko Smiljanic, und er hat da nachgefragt.
Die Linguistik fällt nicht gerade durch eine sich halbwegs selbsterklärende Fachsprache auf. Wer kann schon mit Begriffen wie Pragmatik oder Parömie etwas anfangen? Wie wohltuend war es da zumindest im ersten Moment, als jemand vom Fach erklärte, das Deutsche gehöre zu den sogenannten TV-Sprachen. Vielleicht, weil wir ständig vor der Glotze sitzen? Leider nein. Zu tun hat es vielmehr
mit tu vois, wie im Französischen, weil es dort zuerst untersucht worden ist.
Tu vois, so Professor Arnulf Deppermann, Linguist am Leibniz-Institut für deutsche Sprache Mannheim, entsprechen dem Deutschen du und sie. TV-Sprachen zeichnen sich also durch zwei Anredevarianten aus: das distanzierte Sie und das nahe Du.
Grundsätzlich geht es um eine Differenzierung zwischen Nähe und Distanz, beziehungsweise zwischen Formalität und Informalität. Du natürlich der informelle Pol, Sie der formelle Pol, die sich aber auch teilweise schneiden mit der Dimension der Asymmetrie, also der Macht- oder Statusverhältnisse. Das heißt, nach oben sozusagen wird gesiezt, nach unten wird geduzt. Zumindest war es früher so.
Juristisch gehören Anreden zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht. Dazu zählen unter anderem der Schutz der Privatsphäre, der Geheim- und Intimsphäre und so weiter. Das allgemeine Persönlichkeitsrecht wird nicht ausdrücklich im Grundgesetz geregelt, sondern von der Rechtsprechung als sogenanntes Rechtsinstitut entwickelt. In gewisser Weise sind es juristische Übereinkünfte, die zum Beispiel festlegen, dass volljährige Personen auf jeden Fall gesiezt werden, wenn sie es denn wollen. Aber selbst für Jugendliche haben sich Anrederegeln herausgebildet, so Linda Kaiser, Vorstandsmitglied der Deutschen Knigge-Gesellschaft Essen.
Das sogenannte Mündigkeit-Sie erreicht man klassisch gesehen mit dem 16. Lebensjahr. Dann hat man quasi einen gesellschaftlichen Anspruch darauf, gesiezt zu werden.
Nachzulesen im Buch von Werner Besch, Duzen, Siezen, Titulieren zur Anrede im Deutschen heute und gestern. Du und sie sind aber weit mehr als Konventionen, die helfen, das soziale Miteinander erträglich zu gestalten. Das Du und sie sind immer auch politische Kampfinstrumente. Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts wurden an Universitäten viele Dozenten und Dozentinnen geduzt. Hätten sie auf die förmliche Anrede Sie bestanden, wären ihre Karrieren möglicherweise rasch beendet gewesen. Neu war das Phänomen nicht.
Da wäre historisch gesehen vor den 68ern tatsächlich auch mal die Französische Revolution anzuschauen, in der es so ein sogenanntes Duz-Dekret tatsächlich gab. Und jeder, der sich eben der Aufklärung der entsprechenden Bewegung zuordnete, duzte sich. Und wer sich nicht duzte, war quasi schon verdächtig, eben der potenzielle Feind zu sein und wurde verfolgt.
Ganz so brachial geht es zwar heute nicht zu, locker und vom Geist der Selbstbestimmung getragen sind die Regeln aber keineswegs. Seit die 68er unter den Talaren den Muff von 1000 Jahren vertrieben haben, starteten nicht nur die vermeintlichen Revolutionäre ihren Siegeszug durch die Institutionen, das Du als Standardansprache nahmen sie gleich mit. Ob Sportvereine oder Behörden, ob politische Parteien oder Tech-Konzerne, ob Universitäten oder Handelsriesen, das Du als fast gängige Ansprache hat sich tief eingegraben. Warum das so ist, erklärt der Mannheimer Linguist Arnulf Deppermann so.
Allgemein kann man sagen, geht es natürlich um eine Informalisierung und um gewissermaßen die Suggestion von Nähe, Informalität, Bekanntheit, Vertrautheit.
Es ist also auch ein Marketingtrick, nichts weiter.
Dann kann man natürlich sagen, speziell innerhalb einer Firma, da ist es verbunden mit der Vorstellung von, zumindest angeblich, flachen Hierarchien, dem Arbeiten im Teams und eben ja dieser Vorstellung, dass eben Autoritätsgefälle, Hierarchien, Differenzen zwischen den Mitarbeitern möglichst abgebaut werden sollen.
Einige Firmen gehen so weit, dass sie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine sogenannte Duzkultur verordnen. Die Anrede ist für alle verbindlich, das Du plus der Vorname. Womit sie, am Rande erwähnt, unter Umständen das allgemeine Persönlichkeitsrecht ihrer Mitarbeiter verletzen. Juristisch sind noch manche Fragen unbeantwortet. Kann eine von oben verordnete Duzkultur tatsächlich Hierarchien einebnen und innerbetriebliche Spannungen vermeiden? Professor Uwe Canning, Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Osnabrück, ist skeptisch.
Wir müssen uns immer vorstellen, selbst wenn man jetzt die Anrede ändert, ändern sich ja nicht die Persönlichkeiten der Menschen, die miteinander zu tun haben. Und natürlich gibt es nach wie vor eine Hierarchie und ganz grundsätzlich ist Hierarchie ja auch erstmal nicht verkehrt. Die Frage ist halt, wie man es lebt.
Wie man es lebt, das ist dann hier wahrscheinlich sogar die Frage. Und dazu passt auch das, was Linguistikprofessor Horst Simon vorhin gesagt hat, dass wir über Sprache eben ja immer auch unser Miteinander organisieren. Die Beziehung zu anderen Menschen wird darüber kodiert. Und bei uns in Deutschland läuft das eben auch über das Du und das Sie mit zwei Anredeformen. Es gibt Sprachen, da sind es noch deutlich, deutlich mehr, im Japanischen zum Beispiel. Und auch da verändert sich zurzeit etwas. Was, darauf schauen wir gleich. Erst einmal ein nicht ganz so weiter Blick über den Tellerrand ins deutschsprachige Ausland. Das Forschungsprojekt Variantenpragmatik des Deutschen, das untersucht Unterschiede in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Marie Zinkern bei uns aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion hat es sich angeschaut und auch mit einer der Forscherinnen aus dem Projekt gesprochen. Marie, ist das in der Schweiz genauso ein Thema wie hier in Deutschland, also das Duzen und das Siezen und auch in Österreich?
Ja, also schauen wir vielleicht erstmal auf die Schweiz. Christa Dürscheid, die an einem Forschungsprojekt arbeitet, mit der ich gesprochen habe, die untersucht an der Universität Zürich, wie öffentlich über diese Unterschiede zwischen den Ländern gesprochen wird. Und da hat ihr Team bisher so um die 20 Ratgeber ausgewertet, also so Knigge-Ratgeber, in denen es darum geht, wie man sich begrüßt, wie man höflich ist allgemein. Und in der nächsten Phase werden dann Zeitungsartikel ausgewertet. Das heißt, das Projekt ist noch am Anfang. Aber was sie trotzdem schon sagen konnte, ist, dass eben in der Schweiz Sprache und die Entwicklung von Sprache traditionell häufig Thema in den Medien ist. Also auch, weil es ein Land ist, in dem es mehrere Sprachen gibt. Deutsch, Französisch, Italienisch und auch Rätoromanisch wird gesprochen. Und auch das Duzen und Siezen wird oft in den Medien diskutiert. Gerade wenn in Skigebieten, in Hotels zum Beispiel eingeführt wird, dass das Personal seine Kunden duzen soll, da wird dann sehr kritisch drauf geschaut.
Das klingt so, als gäbe es da eine ähnliche Tendenz wie bei uns in Deutschland zum Du.
Genau, da gibt es diese Entwicklung auch, genau wie in Deutschland, weil der Umgang miteinander eben allgemein immer informeller wird. Das haben wir eben schon im Beitrag gehört. Und weil wir eben in den sozialen Medien so eine Duzkultur haben, die dann auch abfärbt auf die Alltagssprache. In der Schweiz und in Österreich scheint diese Entwicklung aber im Vergleich zu Deutschland weiter vorangeschritten zu sein, sagt Christa Dürscheid.
In der Schweiz hört man sehr oft, wenn man mit jemandem ins Gespräch kommt, zum Beispiel bei einem Apero, solle man Duzis machen. Das heißt, das Du wird dann schon angeboten, wenn man einmal kurz eben zusammentrifft, informell. Und das scheint mir häufiger der Fall zu sein als in Deutschland. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass es hier viel häufiger auch ein solcher Apero ausgerichtet wird. Also so ein kleiner informeller Umtrunk nach einer Sitzung oder am Ende des Arbeitstages. Und das sind Situationen, wo man sich dann hier sehr schnell auch das Du anbietet.
Ja, und auch die Ratgeber, die Sie und Ihr Team ausgewertet haben, meinen, dass man in der Schweiz schneller beim Du ist als in Deutschland.
Also das gilt dann generell fürs Büro, für den Betrieb, dass da am Arbeitsplatz schneller dieses Duzis gemacht wird.
Mhm. Genau, also es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man seine Chefin zum Beispiel duzt, hat sie mir erzählt. Sie meint, das wird immer beliebter und mittlerweile schreiben das viele Betriebe auch ihren Mitarbeitenden vor, dass sie sich duzen sollen untereinander. Zum Beispiel war das in Krankenhäusern so, da wurden erstmal Personalbefragungen gemacht und dann aber auch verordnet, dass sich jetzt alle duzen sollen, also von der Chefärztin bis zum Pfleger.
Das jetzt mit Chef oder Chefin duzen, da würde ich sagen, das ist jetzt hier auch nicht so unnormal. Das mit dem Vorschreiben habe ich bisher zumindest nicht erlebt. Wie sieht es denn außerhalb der Arbeitswelt aus? Also was hat das Forschungsprojekt da schon für Erkenntnisse?
Also generell kann man sagen, dass sich Menschen auf dem Land mehr duzen als in der Stadt. Also das hat damit zu tun, dass man sich besser kennt. Die Vereinsstruktur in der Schweiz ist auch sehr stark und Vereine sind eben typische Orte, an denen man sich duzt. Und es gibt in der Schweiz aber noch eine Besonderheit, nämlich das Irzen. Das ist quasi so ein majestätisches Sie. Also zum Beispiel in Bern wird es benutzt. Das ist eine alte Form der Höflichkeitsrede.
Hast du da mal ein Beispiel für dieses majestätische Sie?
Ja, zum Beispiel würde man in Bern sagen, wollt ihr das Interview aufnehmen? Aber ich meine nur eine Person, also quasi so wie wollen Sie.
Dann würde ich jetzt also als nächste Frage nicht fragen, Marie, sondern würde fragen, würdet ihr, Marie Zinkan, mir jetzt mal sagen, wie sieht es denn in Österreich aus?
Genau. In Österreich gibt es auch die Tendenz hin zum Du. Aber in Österreich spricht man Menschen noch häufig mit dem Titel an. Da ist es noch ein bisschen formeller, also mit zum Beispiel mit Frau Doktor oder Professor.
Mit dem Titel einhergeht dann oft eine distanzierte Anrede. Das ist dann ein Bereich, der dann eigentlich dem Du entgegensteht. Das wiederum ist in der Schweiz nicht der Fall. Man hat diese Titelhuberei, wie man das manchmal in Bezug auf Österreich sagt, hier nicht. Ich selbst werde auch nie mit meinem Titel angesprochen. Da ist man dann auch schneller bei einem informellen Umgangston und dann stellt sich eben auch deshalb schneller ein Du ein.
Also man kann zusammenfassen, die Schweiz ist in Sachen Duzen im deutschsprachigen Raum offenbar ganz weit vorne. Da spricht man sich weniger mit Titeln an, man trifft sich auch öfter im Arbeitskontext und ist dann schneller beim Du.
Marie Zinkan, vielen Dank für den Überblick über diese ersten Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt zu Österreich und der Schweiz. Und da können wir dann jetzt mal festhalten, die Veränderungen beim Siezen und Duzen, die gibt es auch da. Aber wie sieht es darüber hinaus aus, über den deutschsprachigen Raum hinaus, in anderen Sprachen? Hierzu forscht Horst Simon von der Freien Universität Berlin. Er ist auch an dem Projekt von eben beteiligt, denn einer seiner Schwerpunkte ist auch der Bereich höfliche Anrede, und zwar nicht nur in der deutschen Sprache. Und deswegen haben wir vor der Sendung miteinander gesprochen, weil ich von ihm wissen wollte, ist das überall so, dieser Trend zu mehr Du und weniger Sie? Gibt es den international?
Über alle Sprachen der Welt kann ich Ihnen nichts sagen, aber von denen, die ich so überblicke, ist es schon so, dass wir häufig so eine Informalisierung erkennen können, die aber im Übrigen gar nicht nur sprachlich ist, sondern es wird ja auch sonst irgendwie informeller. Das sieht man in vielen so Kontexten, dass Nachbarn, die man hat, die im selben Haus wohnen, würde man zumindest in Berlin, wo ich jetzt lebe, automatisch duzen, wenn die irgendwie zwei Stockwerke über mir wohnen und ich sehe die immer im Hausflur. Das war früher sicher nicht unbedingt der Fall. Und das ist auch in anderen Sprachen. In Frankreich ist es noch stärker, dass die Leute vous sagen, also die höfliche Form verwenden in so Kontexten wie zum Beispiel im Hausflur, aber eben auch nicht mehr gar so häufig, wie das früher der Fall war. Nehme ich eine andere Sprache wie Japanisch, da ist es so, die haben nicht nur über Anrede ihre Höflichkeit organisiert, sondern gibt es ganz viele grammatische Formen, die spezialisiert sind darauf, Höflichkeit zu organisieren und die verschiedenen sozialen Hierarchien in der Gesellschaft abzubilden. Und da ist es so, dass sich heute Leute beschweren in der japanischen Öffentlichkeit, dass die Jugend es nicht mehr so richtig lernt. Also früher war es so, da gab es da ganz viele verschiedene Formen und die heutige Jugend, die kann nur noch ein paar von denen und sie wissen nicht mehr so, wie man sich richtig höflich verhält gegenüber gewissen Leuten und gewissen Respektspersonen in diesen verschiedenen Hierarchieleveln, die da angegeben werden.
Letztlich ist das, was Sie beschreiben, ja dann fast ein ähnliches Muster der Diskussion wie hier bei uns, also Japan und Deutschland, auch wenn es dort noch viel größere Abstufungen gibt.
Ganz genau. Es sind die konkreten Formen sind natürlich vollkommen anders organisiert, aber die Grundidee nämlich, dass die formelleren Formen seltener werden und die jungen Leute das nicht mehr so viel verwenden, ist genau das Gleiche. Und wird auch in der japanischen Öffentlichkeit auch als solches wahrgenommen. Und je nachdem, wie die Leute drauf sind, also ob sie eher eine traditionellere, konservativere Werte vertreten würden, die finden es ja ganz schlimm. Andere Leute würden sagen, na eben, das ist halt Sprachwandel und die Jugend ist immer anders als die Alten, das ist in allen Kulturen so. Und dann gibt es halt da Wandelerscheinungen, die im Grunde auch nicht zu bewerten sind. Also es ist nicht besser oder schlechter, es ist einfach nur anders.
Macht das denn so eine Diskussion dann vielleicht sogar noch komplizierter, wenn die Sprache schon beim Du und Sie und in den Höflichkeitsformen komplizierter ist? Also zum Beispiel im Polnischen gibt es das ja auch anders als bei uns, dass beim Siezen in der dritten Person über jemanden gesprochen wird. Also dann wird gesagt, könnte die Dame mir möglicherweise helfen und nicht könnten Sie mir helfen. Man wechselt also in die dritte Form. Wenn dann darüber sich etwas verändert, muss sich ja dann noch viel mehr verändern als jetzt nur bei uns beim Wechsel von Du in Sie.
Ja, aus deren Sicht natürlich nicht. Also jemand, die alle Sprecherinnen von Sprachen glauben, dass sie selbst normal wären und dass das die übliche Form ist sozusagen. Und wenn sie jetzt das Polnische ansprechen, eben die machen das mit der dritten Person, mit Pan und Pani, da ändert sich auch, grammatisch funktioniert das anders, aber aus Sicht einer Sprecherin des Polnischen ist es einfach nur die Art, höflich zu sein. Und hat ihn so gesehen, gibt es zwei Möglichkeiten bei denen, bei uns gibt es auch zwei Möglichkeiten. Das hat grammatische Effekte im Detail, wenn ich einen Satz bauen möchte, aber auf der Ebene der Verwendungsregeln ist es im Grunde gleich komplex. Also das ist nur eine andere Art der grammatischen Kodierung.
Und wie ist das im Englischen? Also da gibt es ja nur eine Variante und man kann formal viel schwerer erkennen, was gerade gemeint ist, aber entwickelt sich das alles dennoch dort auch hin Richtung einen informelleren Modus, dass Menschen dort auch nahbarer miteinander kommunizieren, obwohl man nur das You hat?
Ja, man darf nicht vergessen, im Englischen gibt es erstens nur das You, zweitens gibt es ja auch noch nominale Anreden. Also ob ich jemanden mit Vornamen anrede oder als Dr. X oder ob ich Professor sowieso noch sage oder was man in so im öffentlichen Kontext oft hat, ob ich jemanden als Sir oder Ma'am oder als Mate oder Darling, Love oder so bezeichne, das führt dann natürlich auch wieder genau zu Differenzierungen. Und das ist genau das. Im Englischen haben sie keine Chance, das über das Pronomen zu machen. Da ist es immer you. Also man muss sagen, im heutigen Standard-Englischen, so muss man sagen. Früher war es natürlich, gab es auch da Möglichkeiten. Aber seit die im Englischen nur noch ein Pronomen haben, wird die nominale Differenzierung wichtiger. Und in einer Kneipe werde ich als Mate angeredet und in einem Edelrestaurant als Sir. Und das ist auch in gewisser Weise erwartbar. Also wenn die das nicht machen, dann empfinde ich es irgendwie auch als unangemessen. Das heißt, die haben es nur verlagert auf andere Elemente der Sprache.
Und verlaufen die Diskussionen denn überall, wo Sie jetzt einen Blick hin haben, ähnlich emotional?
Ja, es ist schon so. Es taucht in verschiedenen Gesellschaften immer wieder auf sowas. Also um ein Beispiel zu geben, in Finnland gab es vor einigen Jahren große öffentliche Debatte in den sozialen Medien, in den Zeitungen und so, aber auch in den sozialen Medien ganz groß, weil da nämlich so war, dass eine amerikanische, ja, so eine Art Kaffeekette, würde ich jetzt also das, was die für Kaffee halten, angekommen ist und in deren Läden ist so weit, dass man den Kaffee bestellt und dann den Namen sagen muss und danach wird dann Vorname ausgerufen und dann kann man sich einen Kaffee an der Theke wieder abholen. das hat dann dazu geführt, dass viele Menschen in Finnland gesagt haben, ich will das aber nicht. Also ich will hier nicht mit Namen öffentlich angeredet werden. Ich schreibe nicht mit meinem Vornamen irgendwie. Das ist ja unfinnisch, so möchte ich nicht behandelt werden. Und dann sagen die aber, ja, aber es ist ja eine amerikanische Kette und da ist es üblich, das ist die amerikanische Art, modern zu sein. Und da gab es große Wellen in der Öffentlichkeit, die genau das diskutiert hat. Solche emotionalen Aufwallungen wird man immer wieder finden. Ich weiß nicht, ich glaube, was in Deutschland der Fall ist, dass momentan Sprache sowieso ein Thema ist, das große öffentliche Erregung erzeugen kann. Also es war vor vielen Jahren schon mal, gab es die Rechtschreibreform in den 90er Jahren, die dazu geführt hat. In den letzten Jahren ist ja also geschlechtergerechter Sprachgebrauch irgendwie ein Aspekt, der große Emotionalität erzeugen kann. Irgendwie ist halt eben Sprache etwas, was dem Menschen sehr nahe geht und ihre Identität eben trifft. Und da sind die Leute generell sehr emotional bei sowas. Und das kann man in allerlei Gesellschaften beobachten. Es ist an unterschiedlichen Phänomenen, an denen es jeweils sich gerade entzündet. Aber diese Geschlechterangelegenheit und die Höflichkeit und Anrede und solche Sachen sind zwei ganz zentrale Punkte, die immer wieder auftauchen in öffentlichen Debatten, in all den Kulturen, die man so beobachten kann.
Horst Simon, Linguist und Professor an der Freien Universität Berlin, mit einem Blick über den sprachlichen Tellerrand. Das waren sie, die Systemfragen zu Duzen oder Siezen. Gibt es die Diskussion nur in Deutschland, wie sie hier auch bei uns im Deutschlandfunk ankommt? Und die Antwort ist nein, mitnichten. Und ein Punkt, wo ich auch aufgehorcht habe, das ist das, was Linda Kaiser von der Knigge-Gesellschaft gesagt hat, dass es in der Französischen Revolution sogar schon einmal ein Duz-Dekret gab. Und wer dann duzte, zeigte, dass er die Ziele unterstützte und wer nicht, wurde verdächtigt, das nicht zu tun. Es ist also nicht nur eine Diskussion, die es in vielen Gesellschaften gibt, sondern auch eine, die schon ziemlich alt ist. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für die Zeit. Und habe dann jetzt hier noch einen Hörtipp dabei, nämlich für die Sendung, wo geduzt wird und weswegen wir hier intern bei uns über das Duzen und Siezen diskutieren und eben auf dieses Thema kamen. Hier der Tipp, die neue Folge von Der Rest ist Geschichte.
Der Zölibat war am Anfang eine pragmatische Entscheidung, da ging es ums Erbe.
Keusche Kirche, über die Geschichte des Zölibats. Das Thema in Der Rest ist Geschichte.
Und dieses Kirchengesetz ist immer mehr spirituell aufgeladen worden, mit Reinheitsfantasien, mit Vorstellungen von Auserwähltheit.
Wir haben im Kirchenrecht diese Bestimmung, die wir 1917 gefällt haben. Also ist die Weihe ein Ehehindernis und die Ehe ein Weihehindernis.
Da ist ja ein einfaches Kirchengesetz, das ist kein Dogma. Aber es wird nicht geändert. Ich glaube, wenn der Zölibat fallen würde, würde schon ein großer Teil dieses Machtgefüges zusammenbrechen.
Unser Podcast Der Rest ist Geschichte hören in der Deutschlandfunk-Audiothek-App oder natürlich überall, wo es Podcasts gibt.